Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah.
Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin der HR-Architekt mit Schwerpunkt Kommunikation und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Employer Branding.
Hallo zusammen, heute reden wir direkt darüber, warum Basics in der Personalauswahl zu besseren Entscheidungen trifft und vor allem auch, warum es dann Bias und Verzerrung und mehr Fairness erzeugt. Und ist einer meiner Herzensthemen, warum Gerechtigkeit steht bei mir ganz hoch. Und das ist einfach, was in der Landschaft passiert, alles andere als gerecht, weil wir wahllos irgendetwas tun und dadurch uns selber unseren Verzerrungseffekten aushändigen und dann die Entscheidung auf Basis von irgendwas treffen, aber nicht von den Fakten.
Noch wieder eine Gemeinsamkeit, gell? So ein kleiner Gerechtigkeitsfimmel, den habe ich auch. Nicht nur im Recruiting.
Ja, das kann ich nachfühlen, Stefan. Mir geht's genauso und ich glaube, dass tatsächlich, als ich damals vom Thema solide, gute Personalauswahl verstanden habe, was dahinter steckt und auch dann mich intensiver mit Eignungsdiagnostik auseinandergesetzt habe, dass da einfach zwei Themen aufeinander getroffen sind, die perfekt passen, weil in der Personalauswahl wird ja häufig tatsächlich irgendwas gemacht. Das habe ich als Headhunter sehr stark erlebt, weil du in unterschiedlichen Firmen alles Mögliche dir begegnet ist und deine Kandidaten und Kandidatinnen dann gesagt haben, okay, das und das ist passiert. Dann hast du dich schon auf komische Sachen gebrieft und dann erst so schrittweise mit Wissen dachte ich, was um alles in der Welt macht man eigentlich in der Breite? Es ist wildes Würfeln. Aber wir können an der Seite so ein bisschen ranten. Aber ja, Lass uns mal schauen, wie man es besser macht, oder?
Ja, ich wollte gerade sagen, wir wollen ja nicht nur Probleme diskutieren, sondern wir wollen ja auch Lösungen anbieten und vielleicht schon mal vorweg. Ich glaube, das wirst du bestätigen können. Arthur, du bist da tiefer in der Wissenschaft noch drin als ich, aber so ganz 100-prozentige Objektivität kriegen wir, glaube ich, auch gar nicht hin und sollte auch kein Anspruch sein von einem Recruiter, der jetzt hier auch zuhört.
Nee, absolut nicht. Es geht ja auch gar nicht. Wir können unsere Bias ja auch niemals abstellen. Die passieren unterbewusst. Wir können sie nur bewusster wahrnehmen und sie dann ein wenig steuern, aber niemals entfernen, das geht nicht. Biasfrei ist leider nicht möglich. Man kann sich aber durch Struktur behelfen, das aufzulösen. Und das ist so der Knackpunkt. Und heute wollen wir so ein kleines bisschen auf das Thema Bias und wieso hilft Struktur eingehen, aber ein bisschen stärker auf das Thema Bias, würde ich vorschlagen.
Ja,
genau. Absolut. Also vielleicht steigen wir einfach mal ein. Wir haben es schon mal in der Folge gehabt, aber was ist eigentlich kognitiver Bias? Das ist an für sich etwas, wo beispielsweise zwei verschiedene Personen auf die gleiche Sache schauen, aber unterschiedliche Wahrnehmung davon haben. Das heißt, wenn du dir die gleichen Fakten anguckst, Stefan, kannst du zu einem anderen Ergebnis kommen als ich, wenn wir unabhängig voneinander darauf gucken, weil du vielleicht eher guckst aus der einen Perspektive und feststellst, so sehe ich die Welt und ich aus einer anderen Richtung komme und so gehen wir auseinander und gehen in verschiedene Richtungen und denken, wir haben auf Basis der gleichen Information die richtige Entscheidung getroffen. Aber es kann im Zweifel sein, dass wir beide nicht richtig liegen. Und Verzerrungseffekte sind da so. Unser Hirn ist sehr, sehr selektiv. Und wenn wir uns so ein bisschen angucken, wie treffen wir eigentlich Entscheidungen? Was denken wir, was wir tun, wenn wir eine Entscheidung treffen? Dann ist es ja so ein kleines bisschen vom Ablauf eigentlich immer gleich. Wir sammeln erstmal Fakten, holen uns neutrale Informationen, sind der Meinung, die sind neutral, klassifizieren sie bis zu einem gewissen Grad. Dann gehen wir in den Schritt rein. Wir analysieren das Ganze objektiv, machen uns Gedanken, was machen diese Fakten mit dem konkreten Problem, das wir versuchen zu lösen, ordnen das ein und dann treffen wir eine Entscheidung fundiert, objektiv und valide. So ist, glaube ich, die Theorie. Nur genau in diesem Prozess schlagen die Biases einfach unglaublich stark ein. Schon von Punkt 1 bis 3 überall sehen wir irgendwas verzerrt.
Ja, Das fängt ja schon bei dem Thema Fakten sammeln an. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das wirklich jeder dann ganz, ganz genau so macht, ne? Weil dann viele sich dann auch auf ihr Bauchgefühl verlassen, ne? Das sind die, die einem dann sagen, oh, ich wusste eigentlich schon nach 30 Sekunden im Gespräch, dass das hier nichts wird. Oder ha, ich habe schon nach den ersten zwei Fragen gewusst, diese Person passt perfekt zu uns, ne? Da werden gar nicht wirklich Fakten gesammelt, ne? Und objektiv kann das dann auch nicht sein. Also wir sind so verzerrt. Wir können in die Shownotes auch mal einen Link reinpacken. Ich glaube, wir hatten es in der Episode mit dem Jo Dirks. Grüße gehen nach Hamburg an der Stelle. Ich glaube, es gibt zwischen 180 und 190 verschiedene Verzerrungen. Und das alleine zeigt ja schon, wie unglaublich komplex das ganze Thema auch ist, ne? Und ich glaube, der Hinweis an der Stelle, dass man die nicht entfernen kann, sondern dass man sich nur bewusst in seinen Wahrnehmungen wird, ich glaube, das ist der entscheidende erste Schritt. Ja.
Ja, da gebe ich dir voll und ganz recht. Und ich möchte da auch nochmal eine Lanze brechen für Bias. Ja, also das ist per se nichts Schlechtes.
Ja.
Weil wenn du darüber nachdenkst, dass unser Gehirn, ich habe es mal gelesen, ich weiß nicht, ob die Zahl richtig ist, also Millionen von Eindrücke pro Sekunde bekommt durch die unterschiedlichen sensorischen Möglichkeiten, die es gibt, dann kann es nur gut sein, dass wir irgendwo jemanden haben, der sich dazu entschließt, da einen Filter drauf zu setzen. Und das ist eben unser Gehirn und die Funktion dahinter ist tatsächlich auch einfach bis zum gewissen Grad dieser Bias, diese Verzerrung, dieser Filter. Nur so können wir auch durch die Welt laufen, ohne dass unser Hirn platzt. Also das ist tatsächlich was Gutes.
Ja, ja.
Und problematisch wird das Ganze immer nur, wenn wir versuchen, faktenbasierten Entscheidungen zu treffen. Weil die gleichen Effekte, ich sag mal, andersrum formuliert, ein Bias macht keinen Unterschied, ob jetzt gerade diese Information sehr relevant ist für das, was ich eigentlich entscheiden will, oder ob das gerade nur Hintergrundrauschen ist.
Ja.
Und da so die Differenzierung draufzulegen, ist das, was relevant ist. Denn ja, über 190 sind das, die es da gibt, und die greifen alle bei unterschiedlichen Aspekten von, was möchte ich mir merken, von beziehungsweise zu viel Information, was ist mir vielleicht auch besonders wichtig oder nicht wichtig genug und deswegen filtert es raus, oder wo muss ich auch mal schnell handeln. Das sind so die vier Grundkategorien und da gibt es unterschiedliche Ausprägungen davon und alles davon kann relevant sein. Wir, Stefan, wir fokussieren uns mal auf drei Stück und sagen, vielleicht in der Konstellation, warum gerade in der Personalauswahl diese drei so ein Stück weit einen starken Effekt haben. Lass uns mal ein bisschen in die Richtung Halo-Horn-Effekt gucken, den Confirmation-Bias und den Attributionsfehler, weil diese drei, finde ich, in so einem Dreieck zu einem starken Urteilsfehler in der Personalauswahl führen. Und da können wir, glaube ich, jeder so ein bisschen Beispiele zu liefern.
Ja.
Vielleicht starten wir mit dem Halo- und Horn-Effekt. Was ist das? Also ein Halo-Effekt ist etwas, wo man sagt, eine einzige Eigenschaft hat eine Überstrahlwirkung auf andere Eigenschaften. Was bedeutet das? Ja, wenn etwas besonders positiv wahrgenommen wird, wie Aussehen, oder ein fester Händedruck oder ein gewisser Abschluss. Nimm mal an, der Harvard University ist verbunden mit, da ist jemand sehr wahrscheinlich sehr intelligent. Und eins davon kann so einen großen Effekt haben, dass man denkt, dass die restlichen Eigenschaften auch positiv sein müssen.
Ja.
Ganz salopp gesagt kann man sagen, wer schön ist, ist auch klug und kompetent. Das ist so das Gängigste. Ja.
Ja. Wer ein Cappy trägt, kann nicht professionell sein, wäre das Gegenteil.
Richtig, das wäre der Horn-Effekt, ganz genau. Und das ist genau das, was dahinter steckt, dass man sich von einer Sache, die man sehr stark wahrnimmt, in dem Moment so beeinflussen lässt, dass er denkt, der ganze Rest wird genauso sein. Ja, wer zu spät kommt, ist unzuverlässig. Und da wird alles andere ausgelassen für.
Ja.
Und
ja.
Das passiert uns aber unbewusst. Warum? Weil wir sowas wie Aussehen, da hat jeder auch seine eigene Norm für, was jemand gut oder schlecht aussehen findet, aber es gibt ja so eine gewisse mediale vorgegebene Norm und das passiert dann automatisch, dass man sagt, ah, okay, da ist eine gewisse Attraktivität für mich und unbewusst ist man dieser Person wohlwollender gegenüber und das allein reicht schon für den Horneffekt.
Ja. Was wiederum auf der anderen Seite Menschen, die dann tatsächlich wirklich eine gewisse Attraktivität auch haben, die das auch von irgendjemandem bestätigt bekommen haben, ne, für die ist das dann auch nicht immer ganz so einfach. Also es strahlt ja in alle Richtungen raus, ne, dieser Halo- und Horn-Effekt. Also gerade auch diese Horn-Thematik, ne, wenn wir da auch an Menschen mit Behinderung denken, die ja auch strukturell ausgegrenzt werden, so nach dem Motto, jemand, der im Rollstuhl sitzt, könnte dann das und das nicht übernehmen. Und das ist eine Verzerrung bei uns, die ist schon relativ krass und wir haben diese Effekte alle in unserem Gehirn. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, das aufs Tableau zu bringen, ne? So nach dem Motto, nee, mir passiert das nicht und so, ich weiß, ich sehe selber fantastisch aus, mir alles scheißegal oder sowas. Nein, genau da kommt das dann auch zum Tragen, ne? Und sich dessen bewusst zu sein und zu überlegen, warum habe ich den denn jetzt so bewertet? Ich glaube, das ist der erste Schritt. Und ich glaube, der Halo- und Horn-Effekt, das ist von den dreien, die du genannt hast, die anderen beiden gehen wir noch durch, das ist, glaube ich, auch der, ich glaube, das ist der bekannteste, oder? Also auch Menschen, die jetzt nichts mit Recruiting zu tun haben, die werden denen, wenn man es kurz erklärt, mit diesem Heiligenschein sozusagen, ne, Halo, die werden das sofort hinbekommen und können dir auch unendlich Beispiele liefern. Ja.
Total. Und das passiert. Und der Punkt ist, das passiert ganz natürlich. Das ist nichts Schlimmes. Man muss sich dem bewusst sein. Und lass uns gerne mal einen weiterspringen. Also uns kommt jemand entgegen. Wir haben sofort ein Urteil allein anhand des Aussehens oder des Händedrucks, vielleicht auch des Hintergrunds etc. Und das ist statistisch tatsächlich auch nachgewiesen, dass man parallel diese Effekte dann hat.
Ja.
Dann greift für mich etwas, was damit sehr eng zusammenhängt, weil dann ist es tatsächlich der Confirmation Bias, der uns leitet. Was macht der Confirmation Bias? Der schaut genau drauf, ich habe mir ein Urteil gebildet und jetzt versuche ich durch das, was ich höre und was ich an Informationen bekomme, mein Urteil zu bestätigen.
Ja.
Warum? Das ist passiert auch sehr unbewusst aus dem einfachen Grund, weil dahinter steckt so eine kognitive Dissonanz. Wir mögen es nicht sehr, sehr gerne, wenn etwas, wo wir schon eine Entscheidung zu getroffen haben, ganz plötzlich ganz anders rauskommt. Deswegen ist unser Hirn da eher bequem, hat großes Interesse daran, dass etwas positiv läuft. Und in der Konstellation schaut man dann einfach, oder es passiert ganz automatisch, dass man selektiv diese Informationen sich zusammensucht, die zu der getroffenen Entscheidung schon passt. Und das ist ganz, ganz verrückt. Das passiert jedem von uns. Und ja, man kann auch am Ende sagen, dieser erste Eindruck, den man dann hat, der ist dann sehr schwer loszuwerden.
Ja.
Was dann häufig am Ende passiert bei der Entscheidungsfindung ist, dass so Sätze daherkommen wie, ich hab's ja gleich gesagt, dass der so und so ist. Oder ich hab mir gleich gedacht, dass die Person unzuverlässig ist. Haben wir ja gehört bei den Antworten, weil die kamen ja auch zu spät.
Ja.
Oder in die andere Richtung, ja, die Ausbildung war ja perfekt und da waren schon sehr kluge Antworten bei, wie ich finde. Und das ist so, was uns ganz natürlich einfach begegnet.
Lässt sich ja auch darauf zurückzuführen, Arthur, dass wir als Menschen grundsätzlich immer den Weg des geringsten Widerstandes für uns suchen. Und das macht unser Gehirn halt auch, um uns zu schützen. Ne? Du hattest das ja gerade auch schon, wie ich finde, sehr gut dargestellt. Wenn wir diese Verzerrung nicht hätten, dann würden wir wahrscheinlich wie Zombies durch die Gegend rennen oder auch gar nicht, weil uns der Kopf wirklich im bildlichen Sinne explodiert. Deswegen ist das alles schon auch ganz gut so eingerichtet. Und es ist am Ende des Tages immer die Wahrnehmung. Aber ja, ich hatte solche Situationen auch schon häufiger, so nach dem Motto, ey Stefan, das Gespräch hätten wir uns echt sparen können, weil ist ja das und das eh bei rausgekommen. Ne? Die Stunde hätte ich auch anders nutzen können. So, das passiert. Ja, das ist Alltag.
Und für mich greift dann tatsächlich auch der nächste Fehler auch schon auf. Das ist der sogenannte fundamentale Attributionsfehler. Was heißt denn das konkret? Was wir tatsächlich aus Versehen immer machen, gerade bei der Beurteilung von Menschen gegenüber, ist, dass wir eine Neigung haben, beobachtetes Verhalten sehr schnell auf feststehende Charaktereigenschaften zurückzuführen. Und dabei so ein bisschen zu ignorieren, dass vielleicht variable Merkmale der Situation das Handeln stärker steuern. Also das klingt jetzt ein bisschen abstrakter, aber verrückterweise machen wir das intensiv bei Personen, die nicht wir sind. Bei einem selber ist man schon eher geneigt zu sagen, ja, ich kam zu spät, weil alle Züge ausgefallen sind und weil die Bahn einfach gestreikt hat. Ich weiß nicht, vor anderthalb Jahren war riesen Schneechaos, wobei man nicht mal Schneechaos braucht bei der Bahn, um Ausfälle zu haben. Signalstörung ist auch sehr beliebt. Und dann ist einfach mal 8 Stunden diese Linie dicht und du kommst einfach zu spät. Punkt. Und da kannst du noch so gut und noch so viel vorher angereist sein, wenn die Strecke jetzt gesperrt ist, dann schaffst du es einfach nicht rechtzeitig. Was dann passiert ist, dass wir die andere Person unbewusst bereits ein Urteil treffen und sagen, ja, da hätte er besser planen können und man hätte doch drüber nachdenken können, vielleicht noch anders fahren. Und außer Acht lässt, dass die Person vielleicht 2 Stunden vorher schon losreisen wollte, vielleicht in der Konstellation in der Familie nur ein Auto hat oder sonstige Bedingungen, weshalb nur die Bahn einfach dahinter als Fahrzeug oder Fahrmittel möglich war. Und trotzdem schaffen wir es nicht, diese Situation, die wirklich der Grund ist fürs Handeln, als Basis für die Handlung zu sehen, sondern man denkt automatisch, ja, die Person kam zu spät, also ist sie unzuverlässig oder nicht gut organisiert. Und das ist, wenn man sich dieses Dreieck jetzt anguckt, dann auch. Oder kennst du das selber, Stefan, wo du vielleicht aus Versehen bei dir selber immer dachtest, ja klar, Situation, deswegen ist das passiert und bei anderen dachtest, naja, also das ist ja jetzt schon wiederkehrend und irgendwie außer Acht lässt es, was auf der Gegenseite vielleicht passiert ist in echt.
Das ist ganz sicher passiert. Was mir da beim Attributionsfehler am ehesten einfällt, ist, ich bin ja auch HR-Führungskraft, habe ja Teams auch selber aufgebaut und entsprechend auch eingestellt. Aber wenn ich mich an meine Einstellungsprozesse erinnere, waren die auch wenig in unserem Sinne gut, weil wenig objektiv, aber das ist echt schon fast ein Jahrzehnt her. Und ich habe tatsächlich einen Kollegen eingestellt, mit dem bin ich heute auch noch freundschaftlich verbunden und der ist notorisch zu spät. Wirklich, notorisch zu spät. Und ich bin jemand, der groß geworden ist mit 5 Minuten vor der Zeit, ist die Bernsche Pünktlichkeit. Jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie das am Anfang eklatant aufeinander gecrashed ist. Und was ich da für Ableitungen getroffen habe, ne, ganz zu Beginn. Soll ich euch was sagen? Das Gegenteil ist der Fall. Also diese Person ist heute noch notorisch unpünktlich. Wir haben da irgendwann mal sehr intensiv auch drüber gesprochen, auch in Jahresgesprächen und sowas, ne? Und das ist kein wirklich bewusstes Verhalten von meinem ehemaligen Kollegen. Und er sagte auch, das hat nichts mit Respekt oder sowas zu tun. Ich krieg's einfach nicht anders hin. Egal, was ich baue, egal, was ich funktioniere. Und dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du was, Keule, du müsstest eigentlich irgendwann zu deiner eigenen Hochzeit oder zur Geburt deiner Kinder, müsstest du dann ja auch eigentlich zu spät kommen. Das ist er bei sowas dann aber nicht. Und jetzt kommt der Knaller. Im Business-Kontext war das nie der Fall. Er war zu keinem Meeting zu spät. Im privaten Umfeld komplett andere Hausnummer. Da wartest du auch schon mal eine halbe Stunde auf den Typen. Also ich weiß das mittlerweile, kann das einordnen und nehme das auch nicht persönlich, ne? Aber so kann es dann halt sein. Und dann, das ist halt ein sehr, sehr, sehr krasses Beispiel. Und dann hast du natürlich immer noch wieder ganz viele verschiedene Facetten und Schattierungen dazu, ja.
Total. Und das ist so der Kernpunkt, wenn du verstehst, was diese 3 Effekte jetzt sind und wenn du so ein bisschen in dich selber reinfühlst, wie dir das passiert und mal reflektierst, wirst du feststellen, dass du ganz oft solche Situationen hattest, wo du es unbewusst gemacht hast. Sich selber mit dem Wissen darüber dabei zu erwischen, ist was Gutes, das sensibilisiert dich. Und dennoch wird es so sein, dass wenn du in Stresssituationen bist oder wenn irgendwas ganz wichtig ist oder wenn du zu viele Infos hast, automatisch irgendeiner dieser Biases auch greift. Nimm mal diese 3 Themen mal beieinander. Warum führt das in der Personalauswahl zu wirklich vielen Urteilsfehlern? Halo Horn, man hat dann einen Effekt, wo man sagt, das überstrahlt alle anderen. Dann sucht man im Gespräch durch einen Confirmation Bias am Ende nur noch Themen, die das bestätigen. Und abschließend denkt man sich, ja, okay, ich habe jetzt viele Informationen, die das dann auch bestätigt haben und geht davon aus, dass die Person tatsächlich so ist und das Charaktereigenschaften sind und nicht die Situation, in der man sie gesteckt hat, zu den Reaktionen geführt hat. Und so kommt man zu einem völlig falschen Schluss über jemanden und das vielleicht nur, weil er am Anfang ein bisschen zu spät kam oder überdurchschnittlich gut aussah oder. Und schon trifft man einfach eine völlig falsche Entscheidung. Und das waren jetzt drei Biases, die wir besprochen haben. Es gibt 190, die dort greifen. Und da, die hängen natürlich alle miteinander zusammen. Das ist per se auch nichts Schlechtes und es lässt sich auch nicht abstellen. Aber worum es uns in dieser Folge geht, ist Bewusstsein dafür zu schaffen und dann auf andere Folgen, die wir auch schon aufgenommen haben, zurückzugreifen, weil die Lösung dafür ist Struktur. Wenn man genau weiß, was man sucht und welche Kompetenzen notwendig sind, wenn man sich genau überlegt, welche Verhaltensanker man dort drunter legt und welche Fragen man stellt und welche Antwort man erwartet, dann kann man seinem eigenen Bias entgegenwirken, weil man nämlich das, was man hört, immer benchmarken kann zu dem, was man versucht hat, eigentlich rauszufinden. Und das fordert dich auf, A, zum einen sich vorab sehr viele Gedanken gemacht zu haben, was wirklich ist, B, sehr genau zuzuhören, was die Gegenseite eigentlich wirklich sagt, auf das, was man wirklich rausfinden will, Anforderungsbezug der Fragen und der Testungen in Anführungszeichen. Und C, wenn man dann nämlich matcht, für sich feststellen, okay, ich hatte eigentlich dieses Gefühl von der Person, stelle aber plötzlich fest, die hat super gute Sachen gesagt oder andersrum totalen Mumpitz geredet und mein Eindruck war positiv, weil allein durch das Benchmarken man sich selber stark in die Reflexion schickt. Und so lässt sich das aus meiner Sicht dann gut auffangen. Zum Thema vielleicht, wie kann man das dann entsprechend auflösen, haben wir andere Folgen gemacht oder machen noch eine vertiefende Folge. Im Kern heute, was macht ihr morgen anders, was das Thema angeht? Schaut euch Bias an. Schaut euch an, was das mit euch selber macht und dann tragt das vor euch her in die Fachbereiche, in eure Schnittstellen, in alle Personen, die involviert sind, in die Auswahl, weil nur so könnt ihr dem Ganzen begegnen, nur so könnt ihr eine faire, vergleichbare, objektive Auswahl zumindest etwas mehr sicherstellen, weil ihr werdet Bias nie abschalten. Die Frage ist, sollte man, nur weil man es nicht abschalten kann, nicht zumindest dagegen anwirken? Das würde ich jetzt in dem Fall nicht empfehlen. Genau.
Cool.
Und zum Schluss gibt's, wie jetzt in letzter Zeit öfter, Recruiting-Fragen aus der Hölle beantwortet. Eine von mir und eine von Stefan. Stefan, ich bin sehr gespannt auf deine Frage an mich.
Ja. Wenn du ein Buntstift wärst, welche Farbe hättest du?
Mein Gott. Muss ich da jetzt an das Disk-Modell denken und dann irgendwas Passendes
ja
antworten? Also ich wäre natürlich so ein Regenbogenstift, weil ja. Ich ja so flexibel wie ein Chamäleon bin in jeder Situation und jede Farbe mal so ein bisschen aus mir rausstrahlen kann. Ja, natürlich. Aber wenn es nur eine Farbe sein müsste, dann natürlich Rot oder Gelb, weil ich bin ja eine natürliche Führungspersönlichkeit und was nicht alles. Oh Gott. Ja. Stefan, ich habe natürlich auch eine Frage an dich mitgebracht. Meine Frage an dich, wenn du ein Superheld wärst, welcher wärst du und warum?
Ich glaube, die Frage hatten wir tatsächlich auch schon mal im Interview mit Mario Janschitz.
Das darfst du nicht nehmen, das ist zu.
Oh, nehmen. Schade eigentlich, weil ich wäre wirklich gerne, ich weiß gar nicht mehr, was ich damals gesagt habe auf diese bescheuerte Frage, aber ich fand die Antwort von Mario gut und ich wäre auch gerne ein Doorman. Warum? Weil ich dann wirklich das, was ich ja auch tatsächlich bin, nämlich ein Möglichmacher und Enabler, dann würde ich noch mehr Menschen die Türen öffnen können. Ja, deswegen wäre ich gerne eine Doorman. Ich weiß auch gar nicht, ob die Begründung die ist, die Mario geliefert hat, aber ich glaube, ich wäre auch gerne Doorman. Ja.
Das war's für heute bei Recruiting Basics. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier gerne unseren Kanal und lass uns eine Bewertung da.
Alle Links und Infos zur Folge findest du wie immer in unseren Shownotes. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Deine Recruiting Basic Boys.